Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Aufwenden können. Was ist deren Geschichte? Wollen Sie eigentlich jeden Körperkontakt vermeiden? Oder sind Sie eigentlich super stark und befürchten, dem Gegner die Hand zu zerquetschen? Oder haben Sie es nie gelernt? So wie ich zum Beispiel Schnürsenkel nur mittels zweier Schlaufen binden kann und nicht wie die coolen Leute? Obwohl, die richtig coolen Kinder in meiner Klasse hatten gar keine Schnürsenkel, sondern Klett. Ein Material, welches wiederum den Menschen ohne Kraft beim Händedruck zumindest ein bisschen Halt verleihen würde. Der Möhrenmann hat bestimmt so einen wabbeligen Händedruck. Das viele Karotin hat seine Muskeln erschlaffen lassen. Oder in seinem Kulturkreis bewirft man sich einfach zur Begrüßung mit Gemüse. Kann auch sein. Ein Schmerz an der Achillesferse lässt mich zusammenzucken. Ich drehe mich um und sehe den Möhrenmann, der mir mit seinem Koffer in die Hacken gefahren ist. Er ist zu sehr mit seinem Smartphone beschäftigt, als dass er es registrieren würde. Es hat eine Häschenhülle. Ich schiebe meinen Rollkoffer zwischen mich und den Übeltäter. Als der Zug hält, will ich nur weg, weg vom Möhrenmann. Die 20 Rentner, die vor mir stehen, brauchen sehr lange. Sie folgen dabei alle der gleichen Choreografie. Aussteigen, stehen bleiben, Teleskopgriff des Koffers herausziehen, links und rechts schauen, wo es hingeht. Jemanden fragen, wo es hingeht, losgehen, stehen bleiben, Taschentuch herausziehen, schneuzen. So wenig Rücksicht nach so vielen Jahren. Ich hasse Menschen. Jetzt habe ich aus dem Buch noch eine Buchmessengeschichte. Ich habe nämlich einen Freund, der ist Dynamo Dresden Ultra. Er spielt eine große Rolle in meinem Buch. Er heißt Enrico Rösner. Und ja, mit dem war ich auf der Buchmesse. Auf seine Initiative hin. Das hat mich damals sehr gewundert. Schließlich war das einzige Buch, was er bis dahin gelesen hatte, das Lösungsbuch von GTA 2. Er trug passend zum Anlass ein Dynamo-Trikot und darüber einen sehr dünnen grauen Schal. Außerdem trank er sein Bier mit abgespreizten Zeigefinger.
Hey Alter, na, was geht?
Lallte er mir entgegen. Dein wievieltes ist das?
Weiß ich nicht, nach der fünften habe ich aufgehört zu zählen.
Nach der fünften was? Flasche?
Nee, Klasse.
Er lachte. Und was ist das überhaupt? Du trinkst keinen Radeberger? Was ist das denn für ein Bier?
Na, ein Berliner Bier.
Hey, ich dachte, du bist Dynamo Dresden Ultra. Das verträgt sich doch nicht.
Na, zu Ehren der Buchmesse, habe ich gedacht.
Wieso?
Na, das ist ein Kindle.
Witzig, manchmal bist du witzig. Ich weiß. Weißt du, was auch witzig ist, sagte ich, wenn Leute sich mit ihren Jobs identifizieren.
Wie kann man sich denn mit Jobs infizieren?
Oh, Entschuldigung, ein Fremdwort. Ich meinte, wenn Leute ihren Beruf sehr ernst nehmen. Zum Beispiel war ich neulich auf dem Flohmarkt bei einem Typen für antike Bilderrahmen und der hat doch tatsächlich gesagt, als ich ihm ein zugegebenermaßen sehr niedriges Angebot gemacht habe, es muss immer alles im Rahmen bleiben.
Lol, Alter, aber was hat das mit der Buchmesse zu tun?
Nichts, ich wollte es nur erzählen. Ich wechselte das Thema, er guckte schon wieder böse. Was machst du eigentlich auf der Buchmesse?
Na, ich dachte, was du kannst, das kann ich auch.
Texte schreiben?
Nee, dumme Fragen stellen?
Klar, Texte schreiben. Das ist gar nicht so einfach, mahnte ich. Ich habe vor allem Probleme mit dem Schluss von Texten. Er nippte an seinem Bier.
Ich habe auch Probleme bei der Arbeit.
Du bist arbeitslos?
Das sage ich ja. Deshalb habe ich mir ein Geschäftsmodell überlegt.
Ich bin gespannt, sagte ich, gespannt.
Naja, Sachsen hat ja keinen guten Ruf, so. Da dachte ich mir, es braucht mal einen Reiseführer, der irgendwie besser ist als einfach nur Frauenkirche, Völkerschlachtdenkmal, Zwickau. So ein bisschen thematischer, weißt du?
Und jetzt hast du Termine mit Verlagen oder wie sieht es aus?
Er guckte mich verdutzt an. Nee, ich dachte, ich gehe einfach auf die Messe und stell mich da hin und dann wird schon einer kommen, der das druckt.
Okay, wir brauchen noch Tickets.
Na klar, aber ich muss rüber zum Fachbesuchereingang.
Warum bist du Fachbesucher?
Na, ich hole mir meinen Presseausweis ab.
Ich schaute entgeistert.
Da guckst du dumm, hä? Ich bin hier als Mitarbeiter des Fußballfanzines Auswärtsklatsche.
Echt?
Naja, das gibt's nicht wirklich, aber die haben's geschluckt. Man muss nur wissen, wie man mit den Leuten redet.
Sagte Enrico, grinste und leerte sein Kindle.
Ach komm, ich schleus dich mit durch, du bist doch mein Kumpel.
Es klappte, tatsächlich. Enrico wusste, wie man mit den Leuten redet. Wir gingen in die große Glashalle, es war unfassbar voll. Ich hasse Messen, da sind Massen von Menschen, ich hasse Massen. Zum Glück traf ich ein paar Bekannte und konnte mich kurz unterhalten.
Macht ihr mal euren Studentenscheiß, ich muss ja arbeiten,
sagte Enrico und begann Dinge aus einer großen Umhängetasche zu holen, einen Klapptisch, einen Aufsteller. Er baute sich seinen eigenen Messestand. Ich machte, wie mir geheißen, weiter Studentenscheiß. Nachdem meine Bekannten weg waren, fragte ich ihn, warum heißt das Fanzine Auswärtsklatsche? Ist das eine ironische Referenz auf die chronische Auswärtsschwäche deines Lieblingsvereins?
Nee, so heißt es, wenn wir woanders hinfahren, um Leute zu klatschen.
Das klingt logisch. Es gibt sowieso viel zu wenig gute Magazinnamen. Ein Magazin für Neurodermitis würde ich beispielsweise ausschlaggebend nennen. Dann bemerkte ich den Aufsteller hinter Enrico. Er zeigte Enrico mit einem Bier in der Hand. Über ihm stand »Dein Führer«.
»Den Titel hast du aber geklaut«, sagte ich und zeigte auf das Schild von meinem Autorenkollegen Tillmann Birr. Der wollte sein erstes Buch so nennen, aber dann hat sein Verlag kalte Füße bekommen.
»Also ist der Name noch frei?«
»Ja, frei schon, aber bist du dir sicher mit der Aussage?«
»Wieso?«
»Ich weiß nicht, sagte ich, dass der Gesamteindruck ist so ein bisschen verstörend. Hast du wenigstens schon irgendeinen Inhalt?«
»Na klar, Alter, ich habe ein Exposé geschrieben.«
»Exposé, meinst du? Na, whatever, Alter, willst du mal hören?«
Er holte sein Handy raus und tippte darauf herum. Aloha-Musik ertönte, dann begann er zu deklamieren.
»Fühlen Sie sich matt und abgespannt? Hängen die Muskeln schlaff vom Rumpf herab? Dann kommen Sie nach Sachsen. Hier wird Fitness noch groß geschrieben. Klar, ist ja auch ein Substantiv. Wir haben für jeden den passenden Sport am passenden Ort zur richtigen Zeit. Ob Sie nun auf der Bastei lang spazieren oder lieber auf Skiern, den Fichtelberg hinuntergleiten, Sie können auch reiten, auf den Elbradwegen oder wandern im Wildpark zwischen den Gehegen. All das bietet unser schönes Bundesland. Und mehr. Die neue Leipziger Seenplatte eignet sich prima zum Windsurfen, Stand-up-Paddeln oder einfach chillen am Beach. Oder sind Sie eher der gesellige Typ? Die flotten Senioren aus dem Skatreff Hoyerswerda haben immer ein Plätzchen frei. Vielleicht sind Sie aber auch eher ein Sprachakrobat. Dann empfehlen wir eine Dialektwanderung von Niesky bis Zscheitz.
Er redete mittlerweile wie im Rausch. Lassen Sie den Abend doch ausklingen in einem der vielen Profistadien der sächsischen Fußballclubs. Ob nun Aue, Dresden oder gar Leipzig, rustikal wird's da allemal. Hier noch ein kleiner Tipp für Fortgeschrittene. Sollte Ihnen der Sinn nach mehr Abenteuer stehen, dann besuchen Sie das Erzgebirge, stellen sich auf einen beliebigen Marktplatz und rufen Nazis raus. Wir versprechen Ihnen, so schnell sind Sie garantiert noch nicht gerannt. Na, neugierig? Fordern Sie einfach unsere Broschüre unter www.fitfittersachsen.de an und erleben Sie Sport in einer neuen Dimension. Sachsen, die Fitmacher.
Um uns herum standen plötzlich Menschen und applaudierten. Mehrere Leute bedankten sich bei Enrico für den tollen Impulsvortrag. Ein Mann im Anzug gab ihm eine Visitenkarte. Ich war geschockt, dass sowas wirklich funktionierte. Und ich arbeitete mir seit Jahren den Arsch ab. Ich hasse Menschen.
Mein Telefon klingelt. Ich nehme ab. Hey Hase, es könnte sein, dass die Verbindung gleich weg ist. Ich bin im Zug.
Er hat es schon wieder getan, höre ich die Stimme meiner Frau am anderen Ende.
Wer hat was schon wieder getan? Trump hat schon wieder eine Minderheit beleidigt? Höcker hat schon wieder den Holocaust geleugnet?
Nein, Sherlock hat schon wieder ins Bad gekackt.
Sherlock ist der kleine Kater, der seit geraumer Zeit bei uns wohnt.
Ich verstehe das nicht. Er hat doch alles. Er wird gefüttert. Wir spielen jeden Tag mit ihm. Es gibt freies WLAN. Was braucht so ein Kater denn noch?
Sagt meine Frau.
Vielleicht verwöhnen wir ihn zu sehr, mutmaße ich und füge an. Shit, ich habe vergessen, Kaviar zu kaufen. Vielleicht ist er deshalb sauer.
Vielleicht protestiert er gegen seine Domestizierung. Immerhin ist seine Mutter eine Waldkatze.
Meine Mutter ist auch gerne draußen, deshalb kacke ich doch niemanden in den Flur.
Das Problem ist gar nicht das Scheißen, es ist die Willkür, das Fehlen jeden Musters. Auch in der Frequenz. Mal macht er 2 Tage gar nichts, dann liegen plötzlich 3 Haufen irgendwo rum. Ich kann damit nicht umgehen, ich habe keine Erfahrung. Aufgrund einer schweren Tierhaarallergie meiner Schwester war meine Jugend trist und grau. Außerdem war sich meine Mutter der Tatsache bewusst, dass Kinder sich immer nur ungefähr 1 Minute für ihre Tiere interessieren und sich dann doch wieder mit Popeln beschäftigen. Eintagsfliegen wären sehr gute Haustiere für Kinder. Ähnlich pflegeleicht und deshalb von meiner Mutter zugelassen, eine Schildkröte. Oder Fische. Fische. Wahnsinn. Wie oft dachte ich, ein Aquarium. Es zerreißt mich hier vor Spannung.
Wenn ich wenigstens einen Stachelrochen hätte haben können oder einen Puma oder eine Giraffe, eine schöne Hausgiraffe.
Gibt's die auch in Bonsai? Obwohl, Giraffen sind komische Tiere, zu filigran, wie Rehe, nur mit sehr langem Hals. Und dann können die ja auch nichts außer gerade auslaufen und Sachen weit oben essen, blöde Superkraft.
Und wenn die sich mal hinlegen, kommen sie nicht wieder hoch.
Außerdem sollen Giraffen sehr feinfühlig sein. Im Leipziger Zoo gab es eine Zeit lang einen jungen Giraffenbullen, dem es an Selbstvertrauen mangelte, vor allem gegenüber einem Steinbock. Immer wenn der Steinbock auf dem Gelände war, traute sich das Giraffenmännchen nicht raus. Wenn ich mir das bildlich vorstelle, wie der Steinbock an der Tür vom Giraffenhaus steht, mit verschränkten Vorderbeinen und wartet, bis das Jungtier ankommt, sich dann mit dem Huf über die Kehle fährt und der Giraffenbulle den Kopf einzieht, was sehr, sehr lange dauert. Nee, vielleicht doch keine Giraffe.
Hamster wollte ich damals auch keine haben, die haben diese bekloppte Attitüde. Muss Tunnel graben, muss immer graben, muss, oh, ein Laufrad, hinein!
Ich wusste immer, wenn Haustier, dann Katze. Hübsch, pflegeleicht, selbstständig, anders als Hunde. Hunde sind wie Kinder oder alte Verwandte. Die kannst du nicht alleine lassen, dann bauen sie Scheiß.
Als wir uns entschlossen haben, diesem Kater ein Heim zu geben, haben uns viele Bekannte wissend angeschaut.
Warum holt ihr euch nicht einfach gleich ein Kind? Hatte es da geheißen.
Weil das nicht so niedlich ist.
Sherlock ist unfassbar niedlich. Ich bin mittlerweile zu einem dieser Leute mutiert, die immer Katzenfotos machen und zeigen. Frag mich, ich habe ganz viele Bilder davon, wie Sherlock auf dem Bett schläft oder auf der Couch schläft oder ins Bad scheißt. Meine Frau sagt, du sagst ja gar nichts mehr. Du, ja, ich schreibe ja gerade auch an einem Text, erwidere ich. Während wir telefonieren, höre ich es aus dem Hörer ätzen. Es geht um dich und den Kater, sage ich. Ich erzähle den Leuten gerade, warum Sherlock Sherlock heißt. Wie denn? Gib mal ein Beispiel, sagt sie. Naja, jetzt gerade sagst du in dem Text, was für ein raffinierter narrativer Trick, nahezu filmisch, wie du plötzlich die Perspektive wechselst. Du bist wirklich der beeindruckendste Schriftsteller, den ich kenne. Ich bewundere alles, was du erschaffst. Ohne deine Kunst kann und möchte ich nicht länger leben. Und ich erwidere, du, ich muss jetzt wirklich weitermachen. Fans. Sherlock ist ein sehr guter Katzenname. Katzen haben gerne den Überblick, wollen alles durchschauen, so wie Detektive. Nun ist Sherlock etwas dümmer als sein literarisches Vorbild, aber ich bin mir sicher, er wird in seinem Leben noch einige Fälle lösen. Ja, sorry. Dafür habe ich von meiner Frau einen Punkt gekriegt. Ich kriege immer Punkte, wenn ich schlechte Wortspiele mache. Ich weiß nicht, was passiert, ob es irgendwie eine Obergrenze gibt, aber ich lebe jetzt einfach in einem, sozusagen, so in permanenter Angst. Ist irgendwie auch, gibt mir auch einen Thrill. Ja, vielleicht sollten wir wegen der Sache mal zum Katzenpsychologen, sagt meine Frau am Telefon. Ja, vielleicht sollten wir auch einen Homöopathen fragen, ob er sich mal unsere Balkontür angucken kann, weil die immer so knarrt. Wir sollten das definitiv ganzheitlich angehen. Du bist voll doof. Ach was, wir sollten einfach ein wenig abwarten. Kleine Katzen sind wie neue Partner. Denen verzeiht man erstmal alles. Wieso, was hast du mir verziehen damals? Fragt sie misstrauisch. Was heißt damals? Ich hab dich was gefragt. Sag mal, wann bringen wir eigentlich die Lampe an? Lenk nicht ab, was hast du mir verziehen damals? Du, ist gerade eine ganz schlechte Verbindung. Lass noch mal später telefonieren. Hör auf, ich kann dich total gut hören. Sie legt auf. Puh, kriege ich bestimmt später Mecker. Oder Schläge. Meine Frau schlägt mich immer, aber nur, wenn ich es verdient habe. Vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Aufenthalt auf der Messe. Ich stelle mich jetzt da zu meinem Verlag und wenn ihr vorbeikommen wollt, dann können wir uns unterhalten. Oder ich zeige euch Katzenfotos. Macht's gut.
Dann begrüße ich euch sehr herzlich wieder auf der Leseinsel der jungen Verlage zur nächsten Lesung des Satyr Verlages, den man übrigens dort im Gang findet, am Stand G105. Dort kann man auch das Buch erwerben, das jetzt an dieser Stelle hier vorgestellt wird. Man kann es auch hinter dieser roten Wand erwerben. Ich sage es diesmal schon vor der Lesung. Und Piet Weber, der jetzt hier auf die Bühne kommen wird, wird nach der Lesung auch am Stand sein und dort Bücher gerne durch Signatur persönlich entwerten. Und wir kommen zu diesem Buch mit einem Cover, das man von der Ferne vielleicht nicht genau sehen kann. Man muss sich es ganz genau anschauen, um es komplett zu verstehen. Dieses Buch heißt Ohne dich ist manchmal ganz gut. Es spielt an auf eine sehr populäre Postkartenserie, möchte ich sagen, und Bettwäscheserie und Ballonserie und was nicht sonst alles so gibt. Und er ist einer der wichtigsten, neuesten Erzähler und aus Berlin, ein Lesebühnenautor beim Zentralkomitee Deluxe, einer der jüngsten Berliner Lesebühnen. Ist auch beim Poetry Slam unterwegs, war schon in vielen Meisterschaften erfolgreich. Berlin war Vizemeister, war im Halbfinale der deutschen sprachigen Meisterschaften. Und heute ist er hier und wird dieses Buch jetzt hier vorstellen. Begrüßt mit einem ganz großen, frenetischen Applaus Piet Weber!
Ja, hallo, herzlichen Dank. Ich werde klassisch aus diesem Buch vorlesen. Ich werde mit dem ersten Text anfangen, der im Buch zu finden ist, und mit dem letzten Text im Buch schließen. Es sind insgesamt 36 Texte, von denen 30 länger und 6 kürzer sind, oder 35. Zwischen dem ersten und dem letzten Text lese ich auch noch andere Texte. Es wird eine wilde Achterbahnfahrt der guten Laune. Der erste Text trägt den Titel Der Spielerabend. Mau! Rief ich zum ersten Mal an diesem Abend, stolz endlich die Regeln dieses komplexen Kartenspiels begriffen zu haben. Mein 6-jähriger Neffe guckte mich irritiert an. Auch meine Mutter schien verwirrt. Wir haben vor einer Stunde aufgehört, Mau Mau zu spielen, erklärte sie. Seitdem spielen wir Monopoly. Und da ruft man nicht Mau, wenn man nur noch einen Geldschein hat. Ich guckte auf den Berg voller Scheine, den mein Neffe angehäuft hatte, und entschied mich dazu, Monopoly doof zu finden. Während ich bei Mau Mau noch daran scheiterte, dem tückischen Verwirrspiel um Farben und Zahlen Herr zu werden, waren es bei Monopoly meine beiden Feinde Würfelglück und Verhandlungsgeschick, die dafür sorgten, dass ich erneut ins Hintertreffen geriet. Gleich zu Beginn hatte ich eine 1 gewürfelt, um mit der Errichtung eines sozialen Wohnungsbaus in der Badstraße mein städtebauliches Highlight sehr früh im Spiel gesetzt. Auf der anderen Seite hatte mein Neffe relativ skrupellos alles aufgekauft, was ihm unter den Zylinderhut seiner Spielfigur kam. Nicht nur der Prachtboulevard um Parkstraße und Schlossallee waren nach wenigen Minuten Spielzeit in seinen Besitz übergegangen, sondern auch Elektrizitäts- und Wasserwerk hatte er umgehend privatisiert, um daraus Kapital zu schlagen. Meine Mutter hingegen begnügte sich damit, mit dem 1930er Roadster-Auto Runde um Runde auf dem Feld zu drehen, um sich in Ruhe die Sehenswürdigkeiten des Spielbretts anzuschauen. Die Poststraße direkt am Gefängnis, tolle Gegend. Und die Bahnhofsstraße gehört hier an jedem Ort zu den ästhetischen Höhepunkten eines Stadtbildes. Wenn sie auf der Schlossallee zum Stehen kam, freute sie sich, ihren Enkel besuchen zu können, der natürlich keine Miete von seiner Großmutter verlangte. Aber als gute Oma hat sie ihm trotzdem immer ein paar Scheine zugesteckt. Anders entschied er sich, wenn sein Onkel Piet auf die Schlossallee mit ihren 4 Häusern einbog. 1.700 Euro Miete musste ich zahlen. Ich versuchte zu verhandeln und Mietminderung geltend zu machen, was beim Vermieter auf taube Ohren stieß. Auch das Argument, dass direkt ums Eck in der Badstraße ein sozialer Wohnungsbau die Wohnqualität in seinen Immobilien senken würde, hat meinen Neffen nicht überzeugt. »Das sind doch deine Wohnungen«, stellte er fest. »Ja, deswegen weiß ich ja, was da für Leute wohnen. Kriminelle, Studenten und andere Störenfriede, da hast du nur Ärger mit. Und das ist gerade mal 2 Spielfelder entfernt.« Das Problem hat sich aber recht schnell von selbst gelöst. Mein Neffe nutzte meine zunehmende Geldknappheit aus, kaufte mir die Badstraße bei nächster Gelegenheit ab und wandelte die Wohnungen in ein Luxushotel um. Diese schamlose Gentrifizierung hielt mich immerhin noch für weitere 5 Minuten im Spiel. Aber dann würfelte ich meinen Fingerhut mit einer 6 auf das Wasserwerk und musste unter lautstarkem Protest »Wasser ist ein Grundrecht« 240 Euro in den gierigen Rachen eines Erstklässlers werfen. Es war schon deprimierend, derart krachend gegen jemanden zu verlieren, der sich erst seit 2 Wochen selbst die Schuhe zubinden konnte. Und das auch nur, wenn er dabei »Hasenohr, Hasenohr« einmal rum und dann durchs Tor vor sich her murmelte. aber seinen Onkel in die Insolvenz treiben, das konnte der Racker hervorragend. Das scheint man heute in den ersten Wochen Schulzeit zu lernen. Während wir noch in der Fibel Buchstaben ausgemalt haben, erstellen die Kinder heute Businesspläne, um in der dritten Klasse ihr erstes Startup-Unternehmen gründen zu können. Man kann ja nicht früh genug seine erste App auf den Markt bringen. Pausenhof-Tinder, die App, die Schüler und Käsestühle zusammenbringt. Dabei sollen Kinder doch rennen, lachen, spielen und nach Möglichkeit hinfallen. Und dabei von jemandem gefilmt werden, der das bei YouTube hochlädt. Da sehe ich Kinder, auf dem Boden, im Pfützen, weil sie lustig gestolpert sind. Und nicht, wie sie sich triumphierend mit Monopoly-Geldscheinen Luft zuwedeln, weil sie ihren Onkel bei einem Brettspiel vernichtend geschlagen haben. Onkel Piet, erzählst du mir gleich noch eine gute Nachtgeschichte? Fragte mich mein Neffe, nachdem wir das Spiel weggepackt hatten. Ja, kann ich schon machen. Aber nicht wieder die vom Kettensägenmörder. Irgendwie mag er die von mir geschriebenen Kindergeschichten nicht. Dabei hatte ich das Ende extra offen gehalten. Der Kettensägenmörder war in der nebligen Nacht untergetaucht und bereit, jederzeit zurückzukehren. Aber Neugierde, ob der große Mann mit der langen Narbe unter der leeren Augenhöhle seine Opfer im zweiten Teil noch grausamer zerstückelt und erneut entkommen kann? Bei meinem Neffen Fehlanzeige. Er wollte sich lieber drei Stichwörter ausdenken, aus denen ich ihm eine Geschichte basteln sollte. Und er entschied sich für Goldi den Goldfisch, den Weltraum und Herrn Schmidt, den netten Nachbarn, der immer so freundlich grüßt, wenn mein Neffe von der Schule nach Hause kommt. Nachdem er sich zugedeckt hatte, fing ich an, die Geschichte zu erzählen. Herr Schmidt wohnte nicht immer mit seinem Goldfisch Goldi in dieser Gegend, er wohnte auch nicht im Weltraum. Herr Schmidt wohnte früher in der Badstraße. Doch dann kaufte ein Immobilienhai dort alles auf und machte daraus ein Hotel. Das hat Herrn Schmidt sehr wütend gemacht. Also nahm er seine Kettensäge und fing an, Menschen zu töten. Heute versteckt er sich häufig unter Kinderbetten. Gute Nacht. Ein altes finnisches Sprichwort sagt ja, Glück im Spiel, Pech beim Einschlafen. Dankeschön. Im zweiten Text arbeite ich das auf, was in der Entziehung passiert ist mit meiner Mutter. Und er trägt Ich hasse das Internet. Früher hielt ich das Internet noch für eine schlaue Erfindung, für nützlich und zukunftsweisend. Allein, weil sich viele Menschen darin tummeln, die sonst auf den Straßen ihr Unwesen treiben würden. Ohne Internet würde man beim Schlendern durch die Fußgängerzone von wildfremden Leuten angeschrien werden. Enlarge your penis, now! Zwielichtige Notare würden auf einen zukommen und erzählen, dass sie den Nachlass eines afrikanischen Prinzen verwalten, der rein zufällig mit einem verwandt sei und jede Menge Geld zu vererben hat. Man müsste alle paar Tage aus seinem Briefkasten niedliche Katzenbilder herausholen, die ein guter Freund mit der Post zugeschickt hat. Und um dem Freund mitzuteilen, wie süß und lustig man dieses Bild findet, müsste man ihn anrufen, nur um Roffel zu sagen. Deswegen mochte ich das Internet eigentlich ganz gerne. Bis vor ein paar Wochen. Bis zu dem Tag, an dem meine Mutter einen Internetanschluss bekommen hat. Es fing ja noch ganz harmlos an, als sie mir und meinen beiden älteren Brüdern ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt hat. euremutter@aol.de. Wir haben viel gelacht an dem Tag. Kritischer wurde es mit den ersten E-Mails, die sie verschickt hat. Hallo, mein Großer. Ich habe ein niedliches Katzenbild gefunden. Besuche mal www.niedlichekatzen.de und wenn du links auf Galerie klickst, kannst du unten auf Seite 2 blättern, da ist es das 12. Bild in der rechten Spalte. Ist das nicht ein ulkiges Foto? Rolf, liebe Grüße, Mama. Dass sie das Konzept von links noch nicht verstanden hat und deswegen umständlich beschreibt, wo man dieses Bild findet, geschenkt. Aber Roffel schreiben zu wollen und dann kommt Rolf dabei raus, das geht gar nicht. Vielleicht hat sie damit auch einfach nur einen neuen Trend gesetzt. Männernamen zusammenhangslos in E-Mails einbauen. Ich habe das direkt adaptiert. Hallo Mama. Ja, die Katze hat ihren Kopf in einem Karton verheddert. Noch nie gesehen, sehr witzig. Vielen Dank für diesen originellen Einblick in dein Leben auf der digitalen Überholspur. Bernd, liebe Grüße, Sohn Nummer 3. Danach war erst einmal für ein paar Tage Ruhe im Postfach. Doch dann meldete sich meine Mutter aus dem Urlaub. Sie schrieb, dass sie nun endlich ein Internetcafé hat finden können, um uns zu e-mailen. Das Wetter sei sehr schön und die Leute nett. Insgesamt also eine sehr informative E-Mail. Ich antwortete: Hallo Mama. Das Jahr 2001 hat angerufen und möchte sein Internetcafé zurückhaben. Du scheinst einer echten Rarität auf der Spur zu sein. So etwas findet man nur noch ganz selten. Wenn du Bilder von diesen Cafés machst, kannst du sie im Album direkt neben die Pyramiden von Gizeh kleben. Die Suche danach hat sich auf jeden Fall gelohnt für diese wertvollen Impressionen, die du uns so bildhaft beschrieben hast. Ich habe es vor Augen, als wäre ich dabei gewesen. Jochen, liebe Grüße, Sohn Nummer 3. Eigentlich darf ich mich nicht beschweren, denn diese Art von Urlaubs-E-Mails sind eine eminente Steigerung im Vergleich zu den Postkarten, die sie früher geschrieben hat. Weil sie nämlich die Befürchtung hatte, die Karten würden erst bei uns eintreffen, wenn sie schon wieder zu Hause ist, hat sie noch am Flughafen Postkarten mit Berlin-Motiven gekauft, auf dem Hinflug beschrieben und am Zielflughafen direkt in den Briefkasten geworfen. Nie werde ich die Postkarte vergessen, die sie mir aus Peru geschickt hat. Vorne war das Brandenburger Tor zu sehen und hinten schrieb sie Folgendes. Hallo, mein Großer. Der Flug nach Lima war sehr anstrengend. Wir mussten in Frankfurt umsteigen und hatten 4 Stunden Aufenthalt. Dafür war dort das Wetter sehr schön und die Leute nett. Freue mich schon darauf, euch in Berlin wiederzusehen. Liebe Grüße, Mama. Natürlich wollte ich nach so einer Beschreibung unbedingt ins exotisch klingende Peru reisen. Noch viel mehr hat mich aber Frankfurt interessiert. Es schien wie Berlin zu sein, nur halt mit netten Leuten. Einen weiteren Internet-Coup landete meine Mutter, als sie mich vor kurzem bei StudiVZ gegruschelt hat. StudiVZ, die Geisterstadt des World Wide Web. Wie in einem Western würde der Wind Steppenläufer durch dieses Netzwerk wehen, wenn Wind und Steppenläufer nicht schon 2010 ihr Profil gelöscht hätten. Aber meine Mutter handelt antizyklisch und scheint fest daran zu glauben, dass StudiVZ noch einen zweiten Frühling erlebt. Deswegen schmückt sie ihr Profil mit allerhand Informationen, kruschelt und schreibt mir auf die Pinnwand. Hallo, mein Großer. Bin jetzt auch hier. Rolf, liebe Grüße, Mama. Hallo, Mama. Super, wie du dich vernetzt. Erst AOL und jetzt StudiVZ. Das nimmt ja wirklich Fahrt auf. Wenn du demnächst bei Napster das neue Album von den No Angels runterlädst, werde ich nicht drum rumkommen, dich zukünftig Mama 2.0 zu nennen. Uwe, liebe Grüße, Sohn Nummer 3. Der GAU ist eingetreten, seit meine Mutter sich vor einigen Tagen ein Smartphone zugelegt hat. Nun schickt sie mir ständig über WhatsApp Selfies von sich und twittert Bilder von ihrem Mittagessen. Ich weiß nicht, was da in der Erziehung schiefgelaufen ist und von wem sie das hat. Von ihrem Vater bestimmt nicht. Was hätte der schon zu twittern gehabt? Echt kalt hier. Hashtag Stalingrad. Es war alles besser, bevor meine Mutter das Internet für sich entdeckt hat. Das Internet war besser und meine Mutter war auch besser. Wenn ein Knopf von einem Hemd abgerissen ist, konnte ich es zu ihr bringen und sie hat ihn wieder angenäht. Heute schreibt sie mir, hallo mein Großer, besuche mal www.youtube.com und wenn du oben Knopf annähen eintippst, kommen ganz viele Videos, die das erklären. Rolf, liebe Grüße, Mama, ich hasse das Internet. Dankeschön. Nun möchte ich einen Text vortragen, in dem ich noch einmal deutlich mache, wie sehr mir das Wohlergehen meines Neffen am Herzen liegt. Ich habe das im ersten Text im Spieleabend schon angedeutet und das führt dieser Text fort. Er ist 6 Jahre alt, geht zur Schule und ist darin ein wenig unterfordert. Und um ihn ein bisschen zu fördern, ihm neue Hürden zu stellen, schreibe ich Briefe an seine Lehrer. Sehr geehrte Frau Dreier, am vergangenen Freitag trug es sich zu, dass mein Neffe, wie jeden Freitag in der 4. Stunde, ihrem Musikunterricht beiwohnte. Seinen Schilderungen folgend wurde in jener Unterrichtsstunde das Lied »Drei Chinesen mit dem Kontrabass« in all seinen Variationen gesungen. Er bilanzierte, dass ihm das Singen dieses Liedes summa summarum keine Freude bereitet habe. In meinen Augen eine nachvollziehbare Schlussfolgerung, da offensichtlich ist, dass dieses Lied viel zu komplex für einen 6-Jährigen ist. 3 Chinesen mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was. Da kam die Polizei, fragt, was ist denn das? 3 Chinesen mit dem Kontrabass. Irritiert fragt sich mein Neffe nun, was sich diese 3 Chinesen haben zu Schulden kommen lassen, dass sie ins Visier der Strafermittlungsbehörden geraten sind. An dieser Stelle möchte ich um Ihre Mithilfe bitten, Frau Dreier, da wir uns nicht imstande sehen, ihn vollends über die Geschehnisse auf der im Text angesprochenen Straße aufklären zu können. Wir halten fest, dass sich offenbar 3 chinesische Staatsbürger auf einer Straße aufgehalten und miteinander kommuniziert haben. Dabei führten sie ein Musikinstrument, genauer einen Kontrabass, mit sich. Worüber sich die 3 Männer unterhalten haben, ist ebenso wenig bekannt wie über die Gründe des darauffolgenden Polizeieinsatzes. Möglicherweise hat es eine Ruhestörung gegeben, wobei der Kontrabass, nach allem, was wir wissen, nicht gespielt wurde. Und im Text heißt es auch:
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.